Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Millerntalks. Ich glaube, heute sind wir quantitativ und qualitativ so gut aufgestellt wie noch nie. Erstmal, Rupert, vielen Dank, dass du nach deinem großen Fernsehauftritt im Doppelpass am Sonntag dich auch noch in unsere kleine Sendung hier hinsetzt und auch einen Podcast mit uns aufnimmst. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich glaube, das wird heute ein kleiner Unterschied werden, einerseits zwischen Mario Basler und Steffen Freund zu sitzen und jetzt hier bei aller Lustigkeit ein Thema zu sprechen, das eigentlich viel mehr Feingefühl und erfordert und leider ganz und gar nicht witzig ist, ne?
Absolut. Wir wollen sprechen über den Nahostkonflikt, der auch das Millerntor-Stadion jetzt schon erreicht hat, beziehungsweise seit geraumer Zeit beschäftigen sich die Fans natürlich damit. Jetzt war es beim vergangenen Heimspiel gegen den FC Augsburg erstmal auch richtig sichtbar im Stadion mit großen Spruchbändern auf der Südtribüne der Ultras. Genauer kommen wir dazu noch im Verlauf des Podcasts. Erstmal möchte ich unsere beiden Gäste begrüßen und vorstellen. Da haben wir einmal einen, der auch nicht seine Wurzeln vergessen hat, wie du, könnte man sagen. Hat früher auch beim Hamburger Abendblatt gearbeitet, sitzt mittlerweile heute noch in Hamburg, arbeitet aber für die Funke Zentralredaktion in Berlin als Fachmann für innere Sicherheit, könnte man sagen, war auch beruflich früher häufiger mal in Israel, Westjordanland unterwegs und kennt sich, glaube ich, ganz gut auch mit dem Thema Antisemitismus aus in Deutschland. Und zum anderen begrüßen wir in Würzburg oder in der Nähe von Würzburg den Fanforscher Professor Dr. Harald Lange, der auch schon mal bei uns beim Abendblatt zu Gast war. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Ja, guten Morgen. Vielleicht das mal ganz allgemein zur Einordnung nochmal für die wenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Beim vergangenen Heimspiel im Millerntor-Stadion gegen Augsburg gab es von Seiten der Ultras ein Banner, auf dem stand Netanyahu, Faschist, stop killing innocent people, glaube ich, ne? Also Netanyahu, du Faschist, hör auf, unschuldige Menschen zu töten. Es gab Plakate, auf denen stand Fuck Hamas, Fuck Likud, also auch selbsterklärend Likud, die Regierungspartei in Israel von Benjamin Netanyahu. Es gab mehrere politische Äußerungen, das ist jetzt nicht so ungewöhnliches im Millerntor-Stadion, aber eben erstmalig auch seitens der Ultras ein klares Statement kontra Netanyahu, das sicherlich für ein bisschen Aufruhr gesorgt hat, weil es eben in der Form, in der Deutlichkeit bislang noch nicht stattgefunden hat. Es gab auch nochmal von Ultra St. Pauli auf der Seite ein Statement, das können wir vielleicht nochmal in die Shownotes verlinken. Das finde ich ist sehr differenziert und sehr dezidiert und begründet das Ganze. Wir wollen das einfach nochmal die ganze sehr, sehr komplexe Situation nochmal aufarbeiten. Vielleicht an Sie, Professor Lange, gibt es aus Ihrer Sicht vergleichbare Szenen, vergleichbare Fälle, in denen Fanszenen derart, ich will nicht sagen zerrissen, das wäre zu übertrieben, aber derart auseinanderdriften. Man hat eine linke Fanszene St. Pauli, man hat ein klares Bekenntnis zum Antifaschismus, gegen den Antisemitismus. Man ist in gewisser Hinsicht auch Israel solidarisch gegenüber und auf der anderen Seite hat man dann eben die Situation in Palästina, in Gaza und ja, da schaukeln sich zwei Pole so ein bisschen hoch. Ist das etwas, das vielleicht häufiger vorkommt oder ist das schon eine sehr spezielle Situation?
Es ist zunächst einmal eine sehr, sehr komplizierte Situation dahingehend, weil wir, wenn wir von außen auf Fußballfans, auf Fankulturen draufschauen, immer so im Hinterkopf die Idee haben, dass wir sie so als ja politisch aktive Gruppen wahrnehmen. Die machen da Spruchbänder, die skandieren irgendwelche Botschaften. Und dann ist es natürlich in unserer ersten Lesart so, um das auch schnell weg und einzuordnen, sind die jetzt pro Israel oder sind die pro Palästina? Aber so, wie es auf den ersten Blick hin scheint, wie wir es gern einordnen wollen, ist es im Grunde nicht, weil wenn man sich den Anspruch von Fankultur insgesamt anschaut, beziehungsweise deren Selbstverständnis, dann ist es nach wie vor so, dass sie für sich reklamieren, eben unpolitisch zu sein. Unpolitisch in dem Sinne, als dass sie sich nicht der einen oder der anderen Partei zugehörig fühlen, wohingegen sie mehr und mehr, und das beobachten wir bei uns im Institut, also spätestens seit Corona, eigentlich schon die letzten 10 Jahre vermehrt, wohingegen sie sich sehr, sehr stark an humanen Werten oder überhaupt an Werten orientieren und die dann auch immer gleich einfordern, wenn im Fußball etwas schiefläuft, Stichwort FIFA, UEFA oder aber auch DFB, Also wenn sportpolitische Themen auf der Werteebene eine Schieflage haben aus Sicht der Fans und zusehends dann natürlich auch, wenn es um eine, sagen wir mal, größere politische Ebene geht, da appelliert man dann aus einer Werterichtung, aber weniger polarisierend, so nach dem Motto, ich bin jetzt für die eine Partei oder für die andere Partei, für die eine Gruppe oder die andere Gruppe. Das ist nach wie vor im Selbstverständnis von Fans und Fankulturen kein Thema. Man möchte sich auch weiterhin unpolitisch in dem Sinne verstehen.
In dem Statement von Ultra St. Pauli, das ihr beide auch gelesen habt, Christian, da hat die Gruppierung auch erwähnt, dass sie sich eigentlich lange Zeit bewusst nicht geäußert hat, weil es eben auch innerhalb der Linken ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Nahostkonflikt gibt. Vielleicht kannst du das noch einmal für Leute, die da nicht so tief drin stecken, noch einmal erläutern, wo da die Trennlinien verlaufen und woher das überhaupt kommt.
Ja, sehr gern. Du sprichst dieses Statement von USP an, das ja wirklich der Versuch ist, nichts falsch zu machen, keine Seiten irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Es ist der Versuch, eine Fanszene zu einen, nicht zu spalten oder die Spaltung weiter wachsen zu lassen. Und es ist am Ende ein Ausdruck dessen, was St. Pauli natürlich in dem Gebiet schon seit vielen, vielen Jahren erlebt, dass es dort unterschiedliche Positionen innerhalb der eigenen Fanszene gibt. Und anders als Herr Lange gesagt hat, war St. Pauli natürlich nie eine Fanszene, die sich unpolitisch gegeben hat, sondern es war immer eine Fanszene, die sich bewusst politisch gegeben hat und natürlich diesen Konflikt letzten Endes auch immer austragen musste. Also man hatte immer sozusagen die zwei Lager, die jetzt auch dort deutlich werden, die eher dogmatische Linke, die klar pro Palästina ist, die klar sich selbst als antiimperialistisch sieht, anti-Imps, wie es auch schon so schön heißt. Die Szene gibt es sehr, sehr lange schon. Wir haben eine über Jahrzehnte andauernde pro-palästinensische Bewegung auch in der linken Szene, die eng verknüpft ist mit einer Gegnerschaft zu Israel. Der linke Antisemitismus unterscheidet sich vom rechten Antisemitismus, wenn wir jetzt da nochmal weitergehen, auch dahingehend, dass er sich eben speziell gegen den Staat Israel richtet und weniger sozusagen gegen die Juden an sich, wobei es eben dort auch immer wieder Grauzonen und Überschneidungen gibt. Das ist sozusagen die pro-palästinensische Seite und wir haben in der linken Szene mit den autonomen Linken oder Antideutschen eben auch eine Szene, die eben sehr stark die Solidarität mit Israel pflegt, die sich sehr stark verbunden sieht mit der Verantwortung aus dem Holocaust, die für Deutschland erwächst. Und das beides prallt aufeinander in St. Pauli, in der Kurve, im Stadion. Man sieht jetzt den Versuch von USP, die Seiten zusammenzubringen. Und nur mal ganz kurz auf das, was du am Anfang gesagt hattest, dieses Plakat Netanyahu, Fascist, Stop, Kill Civilians. Das ist natürlich ein starker Ausdruck, der sich aber natürlich nicht an Netanyahu richtet. Netanyahu wird das wahrscheinlich auch ziemlich egal sein, was USP da an Transparenten aufhängt. Das ist natürlich ein Signal an die eigene Fanszene. Dieses Plakat ist ein Signal daran, dass sich USP offensichtlich möglicherweise auch unter Druck gesetzt fühlt, da zu äußern. Ja. Und so erleben wir jetzt sozusagen ein Austragen dieser Diskussion, dieser Debatten, die es über Jahrzehnte gibt, erleben wir jetzt sozusagen vermehrt im Stadion, in der Kurve bei St. Pauli, so wie wir merken, dass dieser Nahostkonflikt in alle möglichen Bereiche, Kultur, Politik, Sport, auf der Straße bei Demonstrationen eben massiv an Emotionalität und an Wucht gewinnt.
Herr Lange, haben Sie auch den Eindruck, dass es in anderen Stadien, dass der Konflikt da immer mehr und mehr Einzug hält? Und warum ist es jetzt speziell diese Israel-Palästina-Krise, die so deutlich emotionalisiert? Ich meine, es gibt zig andere politische Themen, eine Politisierung, die in den Stadien mehr und mehr stattfindet. Aber da scheint es sich doch nochmal deutlich mehr zu entzünden daran.
ja, sagen wir mal, die Politisierung von Fankulturen ist natürlich völlig, völlig unterschiedlich. Also wenn man sich einmal die verschiedenen Vereine anschaut, aber dann auch innerhalb der Vereine, die verschiedenen Fangruppierungen, selbst die verschiedenen Ultragruppierungen, die setzen da durchaus unterschiedliche Akzente. Deshalb kann man das nicht alles immer so in einen Topf werfen. Und dann gibt es natürlich die thematische Ebene nach dem Motto, welche Konflikte, welche Widersprüche stecken da dann drin? Also welche Formen von Polarisierung sind dann auch möglich? Und wie schwer fällt es dann am Ende, eine Fankultur im Hinblick auf eine politische Botschaft oder so etwas wie eine tragfähige politische Haltung in der Kurve zu einen? Das ist so die ganz große Herausforderung, wenn man solche Aktionen in den Fanblöcken plant oder von außen beobachtet. Und das scheint mir eben bei diesem Palästina-Israel-Thema gegenwärtig enorm herausfordernd, enorm schwierig, weil es auch gleichzeitig in eine Zeit fällt, hatte das eben schon ganz knapp angedeutet, in der dieses Selbstverständnis von Fußballfans, dieses Selbstverständnis der Kurve, insbesondere der aktiven Fanszenen, sich politisch zurückzuhalten beziehungsweise sich eben nicht instrumentalisieren zu lassen für irgendeine außerhalb des Fußballs liegende politische Orientierung oder Position. Diese Position ist in den letzten Jahren mehr und mehr, ich sag das mal so, durchlöchert beziehungsweise aufgeweicht beziehungsweise entwickelt sich tatsächlich in die Richtung, dass Fankultur, Kultur, was das betrifft, auch immer politischer wird. Aber wie gesagt, wie ich vorhin sagte, im eigentlichen Selbstverständnis von Fankulturen, so ganz traditionell und ursprünglich, möchte man das natürlich nicht zulassen, nicht zum Thema machen. Aber es wird dann eben bei Themen wie Palästina, Israel, der Nahostkonflikt, da wird das enorm herausfordernd und schwierig. Und deshalb werden auch die nächsten Wochen und Monate total spannend sein, gerade auch mit Blick auf St. Pauli, wie man da angesichts der unterschiedlichen Positionen im Fanblock in den Kurven, wie man damit dann umgehen wird.
Christian, du hast eben kurz angerissen, dass sich Ultra St. Pauli möglicherweise auch unter Druck gesetzt gefühlt haben könnte, dieses Statement zu veröffentlichen. Vielleicht können Sie hier lange einmal beurteilen oder erklären, wie sowas entsteht. Also normalerweise würde ich für mein Dafürhalten jetzt vielen Ultras auch ein großes Selbstbewusstsein zusprechen und eine gewisse Deutungshoheit auch bei vielen Themen. Aber kann es denn bei solchen Themen dann auch darum gehen, ein Stadion zu ein oder zumindest den Versuch da geben, um da, ja, am Ende geht es ja auch dann um den Support der Mannschaft. Und wenn es dann im Stadion Spannungen gibt, wird das ja sicherlich nicht zuträglich, oder?
Ja, ich überlege gerade, wie ich da antworten soll, weil an sich fällt mir jetzt gerade dazu ein, im Grunde ist die Meinungsäußerung in der Kurve relativ einfach zu organisieren, weil es letztlich nur um den Verein geht und um den jeweils gegnerischen Verein. Und da ist es relativ einfach, wie man da seine Haltung entwickelt, wie man dann da auch vermeintliche Schwachpunkte in der Struktur des jeweiligen Gegners ausmacht und sie dann mit Botschaften bis hin zu Schmähgesängen quasi bedient. Also die Polarisierung an sich im Fußballstadion ist aufgrund der Struktur des Spiels, aufgrund der Geschichte des Fußballs relativ klar. Und sie wird aber dann ganz anders sehr kompliziert, wenn es dann tatsächlich ausgehend von einer wertebezogenen Ebene tatsächlich in weltpolitische oder gesellschaftspolitische Themenbereiche rangeht, die traditionellerweise eine gewisse Nähe zum Wertekanon des Sports, im Allgemeinen des Fußballs im Besonderen haben. Und das ist in der Tat eine riesengroße Herausforderung. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, weshalb sich Fankulturen in der Vergangenheit sehr zurückgehalten haben bei gesellschaftspolitischen oder eben auch weltpolitischen Themenstellungen oder Problemstellungen.
Mal aus einer anderen Perspektive gefragt, muss es denn zwangsläufig ein zu 100% geeintes Stadion in der Thematik geben, gerade beim FC St. Pauli, der auch für eine gewisse Meinungsfreiheit steht, da gibt es klare Grenzen, wo das nicht sein soll und das ist alles bekannt. Aber aus meiner Sicht und finde ich so primitiv vulgär die Sprache dahingehend ist, aber ist fuck Hamas, fuck Likud, schließt sich gar nicht so aus und das finde ich durchaus treffend. Also finde, da hat man einen gewissen Konsens doch gefunden.
Ja, und das Finden ist eben das Stichwort. Da ist jetzt niemand, der ein Programm vorgibt, Da gibt es auch keine in dem Sinne gewählten Vertreter, die die politische Agenda für die Kurve vorgeben und dann wird es einfach umgesetzt, sondern das, was wir auch bei sportpolitisch motivierten Protesten, Stichwort Investoreneinstieg in die DFL und so weiter gesehen haben, ist, dass es dann so etwas wie einen Diskurs gibt, der dann in der Kurve jeden Samstag in Form von Spruchbändern, in Form von Fangesängen, in Form von Aktionen wie Tennisballwürfen und so weiter entweder Akzeptanz findet oder keine Akzeptanz findet und durchaus auch spalten kann. Also bei diesem Investoreneinstieg, was so ein ganz typisches sportpolitisches, Fußball-Fan-bezogenes Thema gewesen ist, da konnte man auch sehr gut sehen, wie gespalten Fanszene war. Aber wie sich dann im Laufe der Wochen der Auseinandersetzung des Kampfes um Deutungshoheit dann plötzlich doch so etwas wie ein roter Faden entwickelt hat. Und am Ende schien es dann sogar so, dass die Chefetage der DFL mit den Fans einer Meinung war, ein bisschen überspitzt formuliert und dann dieses Investorenthema abgeräumt hat. Und Gleiches vermute ich oder gehe ich von aus, werden wir auch bei dem Israel-Palästina beziehungsweise bei dem Nahost-Thema erleben. Das wird jetzt einfach auch eine Debatte und Diskussion geben, die dann, wenn man es aus einer dramaturgischen Ebene betrachtet, immer dieses Stilmittel hat, am Wochenende, welche Plakate, welche Banner werden dann da gezeigt. Und dann im Nachgang wird dann ausgewertet, der Verein muss was sagen, die verschiedenen Fanorganisationen, Fangruppierungen sagen dann eventuell etwas. Und dann gibt es eben im Anschluss an das Fußballspiel die Debatte, die Diskussion in der Kneipe, in der Straßenbahn oder wo auch immer, bis hin zum nächsten Spieltag. Und so wird sich so ein Thema in der Kurve dann entwickeln. Und das halte ich mit Blick auf andere gesellschaftliche Bereiche auch für hochinteressant, weil wir eben in der Meinungsbildung beziehungsweise in der Präsentation von Meinungen im Fußballstadion ein ganz anderes Forum haben, als wir das bei Demonstrationen oder in anderen Bereichen kennen.
Nun ist es ja schon kompliziert genug, könnte man meinen. Wir befinden uns aber bei einem Fußballverein, der, ich weiß nicht, 17, 18 verschiedene Nationen im Kader hat. Da gibt es Spieler, die sind weniger mit Politik befasst, aber es gibt auch Spieler wie Kapitän Jackson Irvine, der sich sehr dafür interessiert, der auch, er kommt aus Australien, hat dementsprechend, vielleicht könnte man meinen, jetzt zunächst mal wenig mit dem Holocaust und der deutschen Geschichte gemein und daraus könnte man schlussfolgern, speist sich auch so ein bisschen seine Haltung, die jetzt in den vergangenen Wochen deutlich wurde. Vielleicht kannst du, Christian, das nochmal aus deiner Sicht erörtern, wie das besondere deutsche Verhältnis zu diesem Nahostkonflikt herrührt. Also natürlich aus der Geschichte Zweiter Weltkrieg, Holocaust und wieso das für andere Nationen oder Menschen, die nicht aus Deutschland oder vielleicht von der anderen Seite der Welt kommen, gar nicht so ein großes Thema ist und die sich deshalb auch nicht Israel derart verpflichtet fühlen.
Genau, ich weiß gar nicht. Ich kenne sozusagen Jackson Irvine nicht persönlich, auch seine genaue politische Haltung nicht. Klar ist aus seinen Postings, aus seinen Äußerungen, er wird sich da klar auf der Seite von Palästina positionieren. Ich weiß nicht, ob es in Gegnerschaft zu Israel steht, aber jedenfalls macht er klare pro-palästinensische Äußerungen mit diesem FC Palestine-Trikot, was ja für auch große Diskussionen gesorgt hat. Und natürlich, Jackson Irvine hat eine andere politische Sozialisierung. Er ist nicht in Deutschland groß geworden. Er hat in Großbritannien gespielt, war bei Celtic Glasgow, ein Verein, der sich glasklar und sehr deutlich auf der Seite von Palästina positioniert, auf Seiten der Palästinenser. Und das alles wird Irvine sicherlich geprägt haben. Was sie noch geprägt hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sticht er hervor mit dieser Haltung, auch im Spielerkader, würde ich sagen. Und er stößt jetzt natürlich auf einen Verein, wo erstmal politisches Engagement gewürdigt wird. Ich glaube, da freut sich jeder St. Pauli-Fan, wenn es Spieler gibt, die politisch sind. Irvine muss aber gleichzeitig feststellen, dass es diese Eindeutigkeit bei St. Pauli nicht gibt. Und bei St. Pauli eine starke Awareness dafür herrscht, wenn es gegen Israel gibt. In großen Teilen der Fanszene jedenfalls. Die Solidarität Israels spielt da für viele eine Rolle. Auch für USP, das bringen sie auch in ihrem Statement nochmal zum Ausdruck, dass sie auch mit Hapoel Tel Aviv eine enge Freundschaft verbindet, dass man dort auch will, weiterhin will, auch trauern mit den Familien, die jetzt Geiseln in Gaza haben oder Menschen verloren haben bei dem Terrorangriff. Das lässt sich die Fanszene nicht nehmen. Und natürlich werden dann Äußerungen, die so deutlich sind wie die von Irvine, auch kontrovers diskutiert in der Fanszene. Und diese Emotionalität, diese Kontroversität und dieses Ringen um Meinung und fast das sympathische, verzweifelte Versuchen von St. Pauli, da irgendwie auch die Lager zusammenzubringen, das zeichnet natürlich irgendwie diesen Konflikt in Deutschland aus, der einfach extrem überlagert ist mit sehr vielen verschiedenen großen politischen Feldern wie NS-Zeit, Holocaust, die Verantwortung gegenüber dem Judentum. Gleichzeitig natürlich dieses über Jahrzehnte andauernde Ungleichgewicht in Nahost bis hin zu Rassismus, Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung. Das hat jetzt natürlich mit dem Gazakrieg eine absolute neue Stufe der Eskalation gefunden. Und das lässt natürlich eine Fanszene wie St. Pauli auch nicht kalt. Und selbst die Menschen in meinem Umfeld, aber auch in der Politik, in der Kultur, die immer fest an der Seite Israels stehen, sehen natürlich die mutmaßlichen Kriegsverbrechen oder Kriegsverbrechen, die dort passieren von Seiten des israelischen Militärs. Sie sehen das große Leid der Palästinenser und das führt natürlich zu einer absoluten Verschärfung auch dieser Diskussion, weil jeder sich emotional noch stärker berührt fühlt. Und das trifft auch Irvine jetzt.
Also einerseits fand ich das auch wichtig, deinerseits auch nochmal den Ausgangspunkt zu erwähnen, den 7. Oktober an der Stelle. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, wer da auch auf der anderen Seite steht. Also dass das eine Organisation ist, die Kinder vor den Augen ihrer Eltern abgeschlachtet hat, die Eltern abgeschlachtet hat, während die Kinder zugeschaut haben, sich dann auf die Couch gesetzt haben und eine Cola getrunken haben und das gefeiert haben, bei der Rückkehr gefeiert wurden. Zum anderen, du bist auch sehr, sehr befasst mit Antisemitismus, Christian. Das ist ein Thema, das sich immer wieder verfolgt und begleitet. Es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, wo fängt Antisemitismus an, wo hört er auf. In diesem speziellen Fall beim Trikot von Jackson Irvine, also FC Palestine Trikot, das Logo des Clubs soll das vermeintliche Staatsgebiet Palästinas abbilden über dem Staatsgebiet Israels. Man kann es also so deuten, dass es Israel das Existenzrecht abspricht, dass Israel da ausradiert wurde auf dieser Karte. Ist das aus deiner Sicht schon antisemitisch?
Ja, schwierige Frage. Also ich finde es definitiv grenzwertig. Ich finde, für Antisemitismus braucht es vielleicht, um eindeutig sagen zu können, ist Antisemitismus, finde ich, braucht irgendwie am Ende mehr Komponenten, die man wissen muss, zu Irvine und was er damit ausdrücken will. Die Geste an sich, man kann es so oder so auslegen. Man kann es als Solidarisierung mit Palästina auslegen. Man kann es natürlich auch so sehen, dass dort die Karte Israels, wie du es geschildert hast, abgebildet ist, ohne den Staat Israel. Und das ist natürlich etwas, wo die linke Position, die Israel scharf kritisiert, die sich als antizionistische Bewegung versteht, die sehr stark dann angreift auf einen Staat Israel, auf das Existenzrecht Israels. Und da kommen sehr schnell natürlich antisemitische Subtöne, weil es sich eben am Ende nicht mehr nur gegen eine Regierung, nicht mehr nur gegen einen Staat richtet, sondern eben dann auch gegen ein Staatsvolk, zu dem die Juden natürlich absolut gehören. Und das ist deren Existenz. Deswegen ist das eine gefährliche Gratwanderung, zumindest mit so einem T-Shirt rumzulaufen. Und ich kann die Debatten, die es darum gibt, absolut verstehen. Ob es jetzt von Irvine explizit Ausdruck eines Antisemitismus ist, da finde ich, muss man mit Irvine direkt sprechen, muss ihn besser kennen, muss seine Haltung kennen. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwie aus einem Instagram-Post jetzt irgendwie eine Deutung herauszulesen.
Ja, er hat, glaube ich, dann auch im Trainingslager, da warst du dabei, Rupert, auch Stellung zu bezogen, hat gesagt, dass er natürlich das nicht antisemitisch meint, sondern vor allem auf das humanitäre Leid hinweisen wollte. Und das ist, glaube ich, auch dann so eine Basisposition, auf der sich dann vielleicht auch beide Seiten verständigen können. Mich würde nochmal interessieren bei Ihnen, Herr Lange, Jackson Irvine ist ja in den vergangenen Jahren, das haben Sie wahrscheinlich auch in Bayern mitbekommen, eine herausgehobene Person oder eine herausgehobene Spielerpersönlichkeit im Kader des FC St. Pauli, Aufstiegsheld. Ich glaube, so gut wie jeder St. Pauli-Fan konnte sich mit ihm identifizieren. Was glauben Sie, und ich kann auch erzählen, also beim letzten Heimspiel gegen den FC Augsburg, wo er dann erstmals wieder am Kader stand, gab es riesigen Applaus, als sein Name vom Stadionsprecher vorgelesen wurde. Und davor war schon diese ganze Trikotgeschichte Wochen zuvor passiert. Was glauben Sie, wohin das führen kann, wenn so ein Spieler möglicherweise auch zwischen so zwei Fanlagern steht oder Meinungslagern innerhalb der Fans steht? Und denken Sie denn, dass die Fans sich am Ende dann doch auf den Sport besinnen oder dass sie dann auch so einen Spieler kritischer betrachten können?
Also sich auf den Sport besinnen würde ja voraussetzen, dass man genau weiß, was das meint, Sport in dem Sinne. Und Sport ist in der Leichtathletik unter Umständen etwas anderes als im Fußball und ist bei Rasenballsport Leipzig definitiv etwas anderes als beim FC St. Pauli auf dieser Fußballebene. Im Sport schwingen immer Werte, Werthaltung, letztlich aber sogar politische Haltung schwingen da immer mit. Und deshalb hatte auch jeder Verein eine Fankultur, die, wenn man so will, ganz gut zu ihm passt. In dem Sinne, die Menschen sind in dieser Stadt sozialisiert, die Menschen sind im Umfeld mit diesem Verein gemeinsam groß geworden, haben sich da solidarisiert. Und die Position oder das Standing von dem Spieler Irvine, die hängt jetzt nicht davon ab, ob er mal diesen Post gemacht hat und eine Woche später einen anderen Post. Das ist ja auch gewachsen über Jahre hinweg. Und man sieht das, wie ihr das jetzt gerade eben beschrieben habt, die Situation beim Spiel gegen Augsburg, wenn er im Kader steht, wie sich die Fanseele, wenn man so will, dann über ihn freut. Und zwar über ihn komplett, ganz und nicht über einen einzelnen Post oder über eine einzelne Aktion oder ein Statement, was er da eben gegeben hat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man mit Blick auf die Fankultur von St. Pauli, mit Blick auf das Sportverständnis von St. Pauli innerhalb dieser Fankultur tatsächlich Spielertypen wie den Irvine braucht. Also Spielertypen, die in der Lage sind, Position zu beziehen, die auch in der Lage sind, mal was zu riskieren. Und die dann auch in der Lage sind, bei einer Pressekonferenz im Trainingslager dann auch einfach zu sagen, wie sie den Post verstanden haben, wie sie ihn genommen haben, unabhängig von den vielen Kommentatoren und denjenigen, die diesen Post im Umfeld mal in diese Richtung oder eine andere Richtung gedeutet haben. Das ist ein Spielertyp, der möglicherweise in Vereinen wie Bayern München, Rasenball Leipzig oder anderen Clubs Schwierigkeiten hätte, weil man da eben solche Typen nicht so gut gebrauchen kann, beziehungsweise weil man da zum Teil auch in der Nachwuchsarbeit darauf achtet, dass die all das, was sie sagen, vorher mit ihrer Presseabteilung exakt absprechen und dann eben nicht in die Gefahr kommen, so ein Anker in irgendeiner politischen Debatte oder gesellschaftspolitischen Debatte zu werden. Und das ist doch bei St. Pauli, ich würde schon fast sagen, sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal, also mindestens für die Bundesliga, wahrscheinlich sogar für den gesamten Profibereich. Und wie gesagt, das war dann so mein erstes Statement zu dieser Frage. Und das passt ganz gut zu der Auffassung, wie man in St. Pauli Sport versteht, im Allgemeinen Fußball im Besonderen. Und das müssen wir dann, wenn wir es deuten wollen, auch immer quasi mit einpreisen, mit berücksichtigen, weil das ist tatsächlich in St. Pauli anders. Da braucht man auch andere Spielertypen, da schätzt man andere Spielertypen als in anderen Bundesliga-Clubs.
Nun hat der FC St. Pauli etwas geschafft, das dieser Tage, wenn man politische Dimensionen annimmt, ziemlich selten ist. Nämlich, er hat sich mal zurückgehalten. Wir haben im April, Mai war es, einen, und das jetzt auch subjektiv ausgedrückt, wie ich fand, wirklich sehr, sehr guten Blogbeitrag dazu veröffentlicht, wie sie generell zu der Thematik stehen. Jetzt gab es im Nachgang des Augsburg-Spiels, gab es nochmal ein Statement, kurz und knapp. Und ansonsten haben sie es tatsächlich geschafft, gar nichts zu sagen und nicht über jedes Stöckchen zu springen und nicht jede Woche das Fähnchen in den Wind zu hängen und die Meinung hierhin anzupassen und dahin anzupassen, sondern es steht seit diesem Statement, das es da im Frühjahr, glaube ich, war es, gegeben hat. Müsste ein Verein dennoch angesichts der dynamischen Lage, angesichts von Einzelvorfällen wie von Jackson Irvine oder Plakaten in der Fanszene, das Ganze stärker moderieren? Oder, Herr Lange, ist das aus Ihrer Sicht eigentlich genau der richtige Weg, einmal eine grundsätzliche Direktive da abzugeben und das erstmal dabei beruhen zu lassen?
Ganz, ganz schwierig. Letztlich haben wir manchmal die Erwartung, man möge das auf Vereinsseite moderieren. Da stellt sich allerdings die Frage, in welche Richtung und wer legt die Richtung aus welchen Gründen dann eben genau fest? Und da hat halt jeder Verein eine Satzung, die ist quasi der Maßstab dessen, was in so einem Verein passiert, was in so einem Verein gemacht wird. Und wenn man sich die Satzung von Fußballvereinen anschaut, dann geht es eben dann darum, dass dort Werte in dem Sinne transportiert werden. Werte in erster Linie, die dann natürlich politisch konkretisiert werden können. Aber zuerst kommt der Wert und dann kommt daraus die Politik, wenn ich das mal so verkürzt so rüberbringe. Und daraus ergibt sich dann auch gewissermaßen die Agenda für die Presseabteilung des FC St. Pauli, die dann natürlich auf einer Werteebene moderieren kann, aber dann auf einer politischen Ebene ganz, ganz, ganz schwieriges Fahrwasser kommt, wenn man da den Anspruch hat, man möge dort moderieren zu wollen. Noch dazu in einem Verein, der nach seinem Selbstverständnis und auch nach der gelebten Praxis der letzten Jahre, Jahrzehnte, das ganz selbstverständlich sieht, dass da eine politische Meinungsbildung, ein Diskurs in der Kurve, in der Kneipe hinterher und beim Fußball stattfindet. Und zwar nicht nur bei den Fans, sondern auch bei allen anderen Mitarbeitern des Vereins und insbesondere auch bei den Spielern. Deshalb fällt Moderieren dort schwer und deshalb ist es bei solchen Vereinen nach meinem Dafürhalten auch sehr klug, bestimmte Dinge erstmal laufen zu lassen, und da eben nicht steuernd oder moderierend in dem Sinne einzugreifen, es sei denn, man ist irgendwie in der Funktion als Mediator oder wie auch immer gefordert, oder es sei denn, dass an irgendeiner Stelle der Wertekanon des Vereins herausgefordert wird und dann eben so eine Moderation nicht nur rechtfertigt, sondern quasi nach einer Moderation verlangt. Mhm. Aber das sehe ich jetzt in dem Fall nicht. Ich finde das sehr klug, dass Sie das jetzt in dem Fall nicht gemacht haben. Und das werden wir bei St. Pauli auch noch häufiger sehen. Und das passt aus meiner Sicht ins Bild.
Was mir beim Stichwort Moderation oder auch Debatte in Sinn kommt, ist sofort die Stadionhymne, die das Herz von St. Pauli, was im Frühjahr ausgesetzt wurde zunächst wegen der NS-Vergangenheit des Texters Josef Ollich. Und dann auch zu dem Zeitpunkt, würde ich mal behaupten, war die Fanszene genauso gespalten wie jetzt vielleicht. Viele haben das Lied gerne gesungen und hätten es auch gerne beibehalten. Im Anschluss hat aber auch sogar vor Ort im Stadion ein großer Diskurs stattgefunden, zu dessen Ende es tatsächlich dann auch einen Konsens gab, mehr oder weniger, das Lied eben nicht mehr zu singen. Und die Entscheidung steht jetzt auch, dass das Lied eben nicht mehr gespielt wird und auch nicht mehr gesungen wird im Stadion. Andererseits bei diesem Nahost-Thema glaube ich eher kaum, dass der FC St. Pauli und seine Fans in der Lage sind, das Thema abschließend konsensual zu bewerten und damit aus der Welt zu schaffen. Oder Christian, das ist doch ein Thema, was man im Grunde also kaum zueinander bringen kann, wenn man die auch sehr verfahrenen Positionen und beider Lager da betrachtet, oder?
Absolut, zumal es da keine abgeschlossene Debatte geben wird. Wir erleben einfach Dynamiken in Nahost, die immer wieder auch Fußballvereine in Deutschland und den FC St. Pauli betreffen werden. Wir haben jetzt eine Situation, in der wir eine pro-palästinensische Bewegung in Deutschland erleben, die sich natürlich auch im Aufwind sieht oder in der Rechtfertigungsposition sieht, laut zu werden. Wir haben einen Haftbefehl gegen Netanyahu vom Internationalen Strafgerichtshof. Wir haben Anschuldigungen für Kriegsverbrechen in Gaza durch die israelische Armee. Wir haben die immer wieder gestoppten humanitären Transporte. Das ist etwas, was natürlich dieser Bewegung, der sich offensichtlich auch Jackson Irvine verbunden fühlt, im Moment einen enormen Aufwind gibt. Und da sehe ich jetzt schon, das meinte ich am Anfang, auch wenn man das Statement von USP liest, offensichtlich auch einen wachsenden Druck innerhalb der Fanszene von St. Pauli. Der Verein als Führung, ich habe das jetzt nicht so eng verfolgt wie ihr, scheint mir da eben auch immer noch beide Seiten klare Grenzen in beide Seiten abstecken zu wollen. Einerseits die Solidarität mit Israel betont, andererseits das Leid der Palästinenser sieht. Also fuck Likud, fuck Hamas passt vielleicht auch für die Vereinsführung ganz gut. Interessant wird es doch jetzt bei folgendem Punkt. Wir erleben in Deutschland die polarisierte Debatte. Wir erleben aber auch, dass jüdische Restaurants nicht eröffnen können, weil dort Protest ist, weil die Menschen verunsichert sind, Angst haben. Wir erleben jüdische Gemeinden in Deutschland, die sich nicht mehr so sicher fühlen. Wir haben in Einzelfällen eben Angriffe auch auf jüdische Menschen in Deutschland erlebt. Lahav Shapira war ja da so das bekannteste Beispiel, der Student in Berlin. Der Berliner Kultursenator hat einen Hausbesuch bekommen. Es gab da eine Farbattacke. Also wir sehen auch, dass die Militanz, die Gewaltbereitschaft in der pro-palästinensischen Szene da ist. Und da wird es spannend sein, wie der Verein St. Pauli damit umgeht, wenn es das transparent und die verbalen Bekundungen halt irgendwann auch mal überschritten werden, vielleicht auch am Millerntor im Stadion, wenn es da Übergriffe gibt, wenn es da Gewalt gibt, ja, all das wird dann für den Verein natürlich auch zum Problem im Management, wo man irgendwie sehen muss, welche Konzepte gibt es da, wie kann man eine polarisierte Fangemeinschaft wieder befrieden zueinander bringen. Ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, wo man sehen wird, da muss sich dann ein Verein verhalten und positionieren. Das kann er dann nicht mehr durchgehen lassen. Im Moment erleben wir bei St. Pauli eine lebhafte Debatte, die ausgetragen wird in der Fanszene mit Transparenten, mit Statements wie USP. Und ihr hattet ja berichtet über einzelne Fälle, die jetzt schon Warnsignale und Sorgen bereiten müssen, nämlich, dass sich Fans da auch durchaus angegriffen fühlen. Es da offensichtlich Gewaltdrohung gegeben hat, das kann ich nicht beurteilen, könnt ihr besser bewerten. Aber das sind natürlich eindeutige Warnzeichen, wo es eine Positionierung des Vereins auch geben muss, aus meiner Sicht.
Ja, die hat es ja in dem Fall auch gegeben. Also es war wohl eine kleine Gruppe tatsächlich nur und ich weiß auch nicht, zu welchem Lager die gehört haben, die dann aber wohl etwas Probleme bereitet haben, denjenigen Fans, die die Schleifchen hatten, die an die noch lebenden Geiseln erinnern sollen. Um vielleicht das eine Art Lösungsansatz zu suchen. Also Lösungsansatz ist völlig vermessen, das zu sagen in so einer komplexen Situation. Aber Sport ist in puncto Völkerverständigung aus meiner Sicht unerreicht. Und trotzdem haben wir jetzt die Situation, dass sich das in den Stadien entzündet. Wir hatten neulich die Vuelta in Spanien, in der, glaube ich, 3 Etappen abgebrochen werden mussten vorzeitig, weil es pro-palästinensische Protestler gab, die dann auch wie auf die Fahrer losgegangen sind, weil da dieses Team Israel Premier Tech mitgefahren ist. Ist nicht gerade eigentlich ein Stadion, eine Arena, eine Rennstrecke die Möglichkeit, wieder ins Gespräch zu kommen, wieder zusammenzufinden, wieder zu debattieren und das Ganze auf einer vernünftigen Ebene ein bisschen aufzulösen? Ja. Herr Langer, Sie lachen.
Ja, es gefällt mir, diese Erwartung, die Sie da haben.
Ist zu naiv?
Ich will mich dieser Naivität sehr gern anschließen.
Okay.
Aber es ist ja nicht nur naiv, es ist ja auch, ich würde mal sagen, romantisch verklärt, so diese Vorstellung, Sport sei per se etwas Gutes, Sport sei per se die Plattform, wo man dann über einen sportlichen Wettkampf, der wertebasiert stattfindet, der vom Fairplay-Gedanken quasi infiltriert ist, dass man darüber dann auch Lösungen erarbeiten kann, die auf andere gesellschaftliche Bereiche, politische, wirtschaftliche Bereiche übertragbar wären. Es mag sein, dass es da viele, viele, viele Beispiele gibt, wo man mindestens in Ansätzen sowas auch nachvollziehen kann, wo man dem auch Glauben schenken kann. Aber das alles steht, also die Realität steht da ganz stark im Schatten dieses gigantischen normativen Anspruches, den ich jetzt eben mal so ein bisschen als einen romantisch verklärten Anspruch stigmatisiert habe, der so überall scheint. Und wir sehen, und das haben ja Ihre Beispiele gerade eben so auch eindrucksvoll gezeigt, ne, bei der Spanien-Rundfahrt und anderswo, dass der Sport da immer wieder neu herausgefordert wird und dass er einerseits aus sich heraus diesen normativen Anspruch nur schwer einlösen kann und gleichzeitig aber auch, und das macht es dann nun wirklich extrem kompliziert, dass der Sport dann auch sehr gern als Plattform, als öffentlich sichtbare Plattform genutzt wird, um auf bestimmte wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Problemlagen hinzuweisen und dann auch diese Bühne zu nutzen, um diesen Kampf quasi in die Öffentlichkeit zu bringen, um den es da jeweils geht. Und dann ist der Sport eben als Moderator dahingehend gefragt, wie bei der Spanien-Rundfahrt, okay, wird er jetzt moderierend dahingehend wirken, dass dann Etappen abgebrochen werden? Gibt es dann auch inhaltliche Statements zu den Aktionen derer, die diese Veranstaltung in Anführungszeichen, sage ich das mal, stören, beziehungsweise die Bühne einfach nutzen? Und diese Gemengelage aus Normativität, man hat den Anspruch und man möchte gern völkerverbindend, friedensstiftend oder wie auch immer sein, und der Realität, das ist so eine Riesenherausforderung und eine permanente Aufforderung an all diejenigen, die sich im Sport engagieren, sei es jetzt als Fußballfan beim Lieblingsclub oder aber auch die sportpolitisch in ihren Vereinen oder anderswo Verantwortung übernehmen, das ist immer die Herausforderung, mit der man seinen Job begleichen kann. Immer die Frage beantworten, geht es hier jetzt nur um Sport, um das 1:0 und dass sich die beiden Mannschaften im Sinne des sportbezogenen Wertekanons verhalten, oder sind da auch Botschaften drin, die darüber hinausgehen, und wie sichern wir das ab, dass der Sport möglicherweise tatsächlich einen Beitrag zu einer humaneren Welt schaffen kann, oder ist nicht manchmal sogar das Gegenteil der Fall, dass Sport eben auch sich wunderbar instrumentalisieren lässt unter diesem Schein und Deckmantel des vermeintlichen Anspruchs um Friedens- und Völkerverständigung und so weiter, dass er genau das Gegenteil macht und dass Sport dann quasi einfach auch ein Instrument wird für andere machtpolitische Ambitionen.
Vielleicht,
ja. An dem Punkt nochmal ganz interessant, da finde ich, so aus der eigenen Erfahrung bei Stadionbesuchen ja auch die Frage interessant, ist es eigentlich für die Fanszene St. Pauli vorstellbar, politisch nicht einer Meinung zu sein, sich nicht vielleicht vertreten zu fühlen als Gemeinschaft und trotzdem den Verein zu supporten? Ja, also braucht St. Pauli eigentlich diesen politischen Konsens? Und da gibt es vielleicht manche, die sagen, das ist nicht mehr für mich vertretbar, wenn es in die eine oder in die andere Richtung geht, dann gehe ich nicht mehr ins Stadion. Das würde zu St. Pauli auch passen, wenn am Ende das Politische über das Sportliche obsiegt bei manchen Fans. Oder aber hält St. Pauli eben genau diesen politischen Streit aus, die unterschiedlichen Lager aus. Und ich finde dieses Statement von Ultra St. Pauli, der eine sehr mächtige Fangruppierung sind im Verein, die ja nochmal offensichtlich die Dringlichkeit sehen, nochmal ein Signal zu setzen, wir wollen uns nicht spalten lassen, die nochmal ein Signal setzen wollen, dass sie Konsens anstreben wollen, dass man zumindest irgendwie geeint ist als Support für den Verein. Das finde ich schon sehr interessant. Es gibt da offensichtlich eine Dringlichkeit, sich zu positionieren. Und am Ende, und da finde ich es doch auch ein gutes persönliches Signal, zu sagen, beim Spiel gegen Leverkusen supporten wir mal die Initiative Clean Shelter, bestehend aus einer israelischen und einem palästinensischen Aktivisten. Also da ist doch eine hohe Sensibilität im Umgang mit diesem Konflikt bei St. Pauli. Und das ist doch auch etwas, was schon einen Beitrag dazu leistet, hier befriedet aus dieser sehr schwierigen Situation herauszugehen.
Das klingt schon fast nach einem Schlusswort. Ich würde trotzdem noch mal gerne die Abschlussfrage an Herrn Lange stellen. Was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht? Wird es am Wochenende gegen Leverkusen wieder derart viele Spruchbänder, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht weniger geben? Was glauben Sie auch, wie lange sich das noch ziehen wird, bis sich der Gesamtkonflikt in Nahost beruhigt hat oder schon früher?
Also ich gehe davon aus, dass wir das noch einige Wochen, sprich Monate, in den verschiedenen Stadien der Bundesliga auch beobachten können und erleben werden, aber bei St. Pauli insbesondere. Und so wie das in den letzten Tagen und Wochen quasi in die Spur gebracht wurde, so wie es jetzt auch gegenwärtig in den verschiedenen Foren diskutiert wird, und auch so wie Herr Unger das eben auch wunderbar eingeordnet hat, so vermute ich, spricht alles dafür, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen auch weiterhin so sehen werden. Und ein Aspekt könnte noch dazukommen, ich meine, den hat Herr Unger vorhin auch mal ganz kurz angesprochen, da hat es bei mir im Hinterkopf gleich so Klick gemacht, so dieses Moment der Grenzüberschreitung in Fankulturen, auch im politischen Diskurs, insbesondere im sportpolitischen Diskurs, dieses Moment der Grenzüberschreitung ist im Sport nochmal anders situiert als jetzt in anderen gesellschaftlichen Feldern, wo wir auch Protest und Protestbewegung oder Meinungsbekundung und so weiter, Meinungsthemen sehen. Und da wäre ich jetzt super gespannt, was in diese Richtung passiert und was dann den Verein auch herausfordern wird, wenn es tatsächlich dann dazu kommt, dass bestimmte Gruppierungen, Fangruppierungen dann tatsächlich die Provokation etwas höher schrauben und schärfer, härter mit ihren Themen in die Öffentlichkeit gehen, um zu provozieren, um herauszufordern und eben auch um bewusst hier und da eine Grenzüberschreitung vorzunehmen. Das kennen wir bei klassischen sportbezogenen Themen, ist das eine Selbstverständlichkeit. Dass das jetzt bei St. Pauli in der Form so scharf noch nicht passiert ist, spricht für die Sensibilität des Themas, dessen ist man sich bewusst. Aber ich denke, das steht noch so im Raum und das wird dann die Qualität der Debatte, die Art und Weise, wie diskutiert wird, massiv beeinflussen. Und das würde dann letztlich auch den Verein mit Blick auf seine Satzung, mit Blick auf den Wertekanon, für den der Verein steht, dann je nachdem auch herausfordern. Also das wäre für mich so das spannende Moment. Wird es Provokationen geben? Wenn ja, wie weit gehen die? Aber ansonsten gehe ich davon aus, wir werden das in den nächsten Wochen noch häufiger beobachten können.
Davon werden wir uns überzeugen können. Nächste Gelegenheit dazu am Sonnabend 15.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen im Stadion. Ja, fällt schwer, irgendwie da jetzt so einen Schlusspunkt zu finden und wir kommen jetzt plötzlich wieder aufs Sportliche und dann haben sie das nächste Spiel und es geht um 3 Punkte. Andererseits ist es natürlich auch eine gute und gerechtfertigte Ablenkung des Ganzen und das Thema wird uns trotzdem weiter begleiten und hoffen wir mal, dass das ganze Leid und Drama auf allen Seiten möglichst bald ein Ende findet.
In dem Sinne würde ich auch sagen, vielen Dank an Sie, an dich, Christian, auch, dass ihr und sie euch heute die Zeit genommen habt, um mit euch gute Dreiviertelstunde zu reden über das Thema. Ist, glaube ich, wichtig, so eine etwas längere, ausführlichere Einordnung dessen vorzunehmen. Und ja, vielen Dank.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.
Dankeschön. Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.